Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Hallo und herzlich willkommen bei Strom zum Anfassen. Und weiter geht's heute mit dem Strommarkt. Ein wirklich weites Feld, genauso wie die Elektrotechnik. Und dazu habe ich wieder zwei Gäste eingeladen, die mir hier Rede und Antwort stehen. In den letzten Folgen habe ich den Handel mit Strom immer wieder mit dem Tomatenhandel verglichen. Das ist schon irgendwie möglich, aber Äpfel mit Birnen vergleichen oder mit Tomaten ist nur bedingt korrekt. Da schleichen sich viele Fehler ein. Denn es gibt einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied zwischen dem Stromhandel und dem Tomatenhandel. Wenn ihr im Supermarkt Tomaten kaufen wollt und die Auslage leer ist, dann habt ihr eben Pech gehabt. Ihr geht dann vielleicht woanders einkaufen und wartet auf den nächsten Tag. Oder umgekehrt. Wenn die Tomatenauslage bei Geschäftsschluss immer noch gefüllt ist, dann wandern die Tomaten eben ins Kühllager oder werden am nächsten Tag verkauft. Es muss zu jeder Sekunde genauso viel Strom erzeugt werden, wie verbraucht wird. Und zwar in ganz Europa, weil alle Länder miteinander vernetzt sind. Und die Übertragungsnetzbetreiber, also Unternehmen wie 50 Hertz, bei dem ich arbeite, achten darauf, immer exakt die gleiche frische Menge an Tomaten in der Auslage zu haben, beziehungsweise nicht Tomaten, sondern Strom. Und zwar egal, zu welcher Uhrzeit man einkaufen geht. Und wie das genau funktioniert, dieses Austarieren von Angebot und Nachfrage, das bespreche ich mit meinen Kollegen Vivian Bench und Christian Linnemann. Die eine ist Expertin für das sogenannte Bilanzkreismanagement, der andere ist Experte für Regelenergie bei 50 Hertz. Beides hängt direkt miteinander zusammen und deshalb sind heute auch zwei Gäste bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Vivian und Christian.
Hallo.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, freut mich, dass ihr hier seid. In einer der letzten Folgen hatte ich unsere gemeinsame Kollegin Katharine Schwarz zu Gast. Die arbeitet im Front Office bei 50 Hertz und handelt mit Strom. Und an ihrem Arbeitsplatz, da stehen mindestens 8 riesengroße Bildschirme. Wie sehen eure Arbeitsplätze und somit eure Bildschirme aus? Ganz normal oder ist da auch irgendwas fancy Besonderes?
Also ich glaube im Vergleich zu den 8 Bildschirmen ziemlich unspektakulär. Ich habe an meinem Arbeitsplatz 2. Und ansonsten ist es ein relativ normaler Schreibtisch.
Also wie meiner auch. Und wie sieht es bei dir aus?
Ja, die Kollegen lachen darüber. Ich habe halt auch die 2 Bildschirme, die immer am Office quasi stehen. Aber ich schaue in Wirklichkeit die ganze Zeit nur auf meinen Laptop-Bildschirm. Und dann habe ich quasi das Docking-Kabel eingesteckt und dass der Laptop lädt. Und dann wird das direkt automatisch dupliziert. Und man sieht sozusagen immer genau das, was auch auf meinem Bildschirm ist. Aber ich gucke da überhaupt nicht drauf.
Ah, du machst nicht diese, du teilst nicht die Bildschirme.
Nee.
Okay.
Nee.
Aber das ist interessant. Das machen viele hier, die auf dem Laptop nur arbeiten, obwohl wir 2 andere große Bildschirme noch an jedem Arbeitsplatz haben. Aber bevor wir ins Detail gehen, was jetzt im Einzelnen ein Bilanzkreis ist und wozu man Regelenergie braucht und wie das zum Einsatz kommt, da mache ich mit euch noch schnell einen Ausflug ins Schwimmbad. Genauer gesagt in ein riesengroßes Megaschwimmbad.
Kosmische Kräfte streben nach Gleichgewicht. In kommunizierenden Röhren ist der Wasserstand immer gleich hoch. Beim Yin und Yang ergänzen sich Gut und Böse zu einem harmonischen Saldo, der irgendwie ganz okay ist. Und die arg strapazierte Work-Life-Balance sagt aus, dass Arbeit allein nicht glücklich macht. Nur Freizeit allerdings auch nicht. Allerdings muss man diesen Gesetzen manchmal auf die Sprünge helfen. Das ist zum Beispiel beim Stromnetz der Fall, bei dem Stromangebot und Stromnachfrage immer schön auf der Frequenz 50 Hertz ausbalanciert sein müssen, sonst droht ein Stromausfall. Doch wie stellt man dieses Gleichgewicht eigentlich her? Um die komplexen Wechselwirkungen zwischen Physik und Markt zu verstehen, stellen wir uns das Stromsystem wie ein riesiges Tropical Island vor, eine Gigaschwimmhalle. Darin baden gleichzeitig über 80 Millionen Menschen, also alle deutschen Stromverbraucher. Manche sind klein und dünn, manche groß und dick. Manche bewegen sich ganz vorsichtig, andere machen eine Arschbombe nach der anderen. Das Becken wäre ungefähr so groß wie die Müritz. Nach einer Weile wäre aus diesem riesigen Becken das Wasser rausgeschwappt oder durch unzählige kleine Löcher entwichen. Also muss man nachfüllen. Dafür stehen in unserer Imagination über 2 Millionen Schläuche zur Verfügung, davon ein Großteil ganz kleine dünne, Photovoltaikanlagen, einige mitteldicke, Windkraftanlagen und ganz wenige richtig dicke Rohre, Offshore-Windparks, Atommeiler, Braunkohlekraftwerke. Wäre es möglich, dass ein einziger Bademeister dieses riesige Becken beaufsichtigt und für ausreichend Wasserzufuhr sorgt? Nein, auf gar keinen Fall. Ein einziger Bademeister ist ja nicht einmal in der Lage, das Stadtbad in Berlin-Schöneberg zu beaufsichtigen. Man braucht also Oberbademeister und ganze Scharen von Hilfsbademeistern. Die Oberbademeister beim Strom sind die 4 deutschen Übertragungsnetzbetreiber, die Hilfsbademeister heißen Bilanzkreisverantwortliche. Sie schließen mit den Übertragungsnetzbetreibern sogenannte Bilanzkreisverträge ab. Die Hilfsbademeister sind für abgegrenzte Gruppen von Badegästen verantwortlich. Schulklassen oder Vereinsschwimmer zum Beispiel. Am Vortag des Badevergnügens informieren Sie den Oberbademeister, wie viele Ihrer Schützlinge kommen und wie viel Wasser Sie wohl in jeder Viertelstunde Ihres Planschbeckenbesuches verplempern werden. In einem sogenannten Bilanzkreisvertrag verpflichten Sie sich, die zu erwartenden Wasserverluste durch Wasserkäufe auszugleichen und legen dafür dem Oberbademeister einen Fahrplan vor. Von ihren Schützlingen kassieren sie natürlich vorab Geld für die vermutete Wasserplemperei. Der Oberbademeister nimmt diese Meldungen entgegen, beobachtet von seinem Turm aus das bunte Treiben und wartet mal schön ab, was so wirklich passiert in seinem Becken. Und logisch, viele Hilfsbademeister haben entweder zu große oder zu geringe Wasserverluste prognostiziert. Ihre Bilanz stimmt also nicht. Der Oberbademeister rechnet die zu hohen und die zu niedrigen Prognosen zusammen. Daraus ergibt sich dann ein Wasserüberschuss oder ein Mangel. Und jetzt schlägt seine große Stunde. Der Oberbademeister steigt von seinem Turm herunter und setzt Regelenergie ein. Positive Regelenergie, um ganz schnell das Becken wieder bis zum Rand aufzufüllen. Oder negative Regelenergie, um aus dem Becken Wasser abzupumpen. In der Stromwirtschaft stehen für positive Regelenergie konventionelle Kraftwerke parat, für negative Regelenergie zum Beispiel Pumpspeicher. Der Oberbademeister wäre jedoch komplett überfordert, wenn er das alles händisch erledigen müsste. Er muss ja schnell handeln, damit das Becken immer schön gleichmäßig gefüllt ist. Es setzt sich also vollautomatisch eine Kaskade in Gang. Ohne sein eigenes Zutun gleicht die Momentanreserve fast zeitgleich kleinste Abweichungen aus. Reicht das nicht, aktiviert der Oberbademeister innerhalb von 30 Sekunden die Primärreserve, nach 5 Minuten die Sekundärreserve und nach weiteren 15 Minuten die Minutenreserve. Für all diese Regelleistungen gelten unterschiedliche Preise und Verfahren. Die Kosten für die Beschaffung von Regelenergie stellt der Oberbademeister seinen Hilfsbademeistern anschließend in Rechnung. Wer zu wenig Wasser bestellt hat, muss ordentlich nachbezahlen. Wer durch eine zu hohe Bestellung zum Ausgleich beigetragen hat, bekommt eine Gutschrift. Diese Abschlussrechnung nennt man daher Ausgleichsenergie. Regelenergie ist also der physikalische Wasser- bzw. im wahren Leben natürlich Stromausgleich. Ausgleichsenergie ist lediglich die kaufmännische Abrechnung.
Im Einspieler fiel jetzt schon mal ein ganz wichtiges Stichwort, nämlich der Bilanzkreis. Und damit sollten wir jetzt auch anfangen, weil das ist sozusagen die marktliche Seite. Vivian, vielleicht erstmal so ganz grob, was ist überhaupt ein Bilanzkreis?
Bilanzkreis kann man so verstehen, das ist wie so ein Konto, was man hat, und da habe ich Sachen, die darauf gehen, einfließen auf mein Konto und Sachen, die ich ausgebe.
Also wie im echten Leben sollte man ja auch im echten Leben nicht mehr Geld ausgeben, als man vorher eingenommen hat. Manchmal geht das schief, aber in der Regel, also man sollte sich an dieses Prinzip halten, und so ist es eben auch beim Strom. Und wer kann so einen Bilanzkreis eigentlich eröffnen und wer bewirtschaftet so einen Bilanzkreis?
Also grundsätzlich gibt es verschiedene Arten von Bilanzkreisen, die genutzt werden können. Die gängigste Variante ist für die Abbildung von Stromlieferanten, Energiemengen. Und das heißt, jeder Energielieferant, der gerne mag, der kann bei uns einen Bilanzkreisvertrag beantragen und kann somit einen Bilanzkreis eröffnen.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel Strom kaufe für mich privat, dann suche ich mir irgendwie im besten Fall im Internet, ich kann natürlich zu meinem Grundversorger gehen, aber ich suche mir jetzt im Internet irgendeinen Stromanbieter aus, mit dem schließe ich einen Vertrag ab. Und ist das dann jemand, der einen Bilanzkreis hat?
Der muss nicht zwangsläufig einen haben, aber deine Zielstelle zu Hause, dein Stromverbrauch, der ist immer einem Bilanzkreis zugeordnet. Okay. Das heißt, entweder dein Lieferant ist selber Bilanzkreisverantwortlicher, also der hat mit uns direkt so einen Vertrag und auch einen Bilanzkreis eröffnet, oder der hat mit einem anderen Bilanzkreisverantwortlichen einen Vertrag abgeschlossen, der ihm erlaubt, seine Energiemengen diesem Bilanzkreis zuzuordnen.
Und so ein Bilanzkreisverantwortlicher, der muss dafür sorgen, dass er immer genug Strom einkauft und diese eingekaufte Menge übereinstimmt mit der Strommenge, die er wiederum an seine Kunden verkauft.
Mhm, genau. Also der Gedanke dabei ist ja, dass unser Energiesystem immer ausgeglichen sein muss, sonst haben wir Probleme mit der Netzstabilität. Und der Gedanke dabei ist, wenn jeder quasi für sich in seinem kleinen Bereich dafür sorgt, dass er ausgeglichen ist, dann sollte das auch im großen System gut funktionieren.
Wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei dem Tomatenbeispiel zu bleiben, wenn ich jetzt einen Marktstand eröffne und will Tomaten verkaufen, dann melde ich den irgendwie an, kaufe am Großmarkt Tomaten und kann das irgendwie machen. Ist das hier genauso, wenn ich jetzt Strom verkaufen wollte? Könnte ich das tun oder muss ich dann einen Führerschein ablegen? Muss ich eine Prüfung machen? Muss ich mich irgendwo registrieren lassen? Oder wie komme ich dahin, dass ich so einen Bilanzkreis eröffnen kann?
Ja, es gibt schon so ein paar rechtliche Voraussetzungen. Also es gibt so einen Wiederverkäufernachweis zum Beispiel, dass es quasi alles steuerlich geregelt ist, dass du ein eingetragenes Unternehmen bist. Du brauchst halt diesen Bilanzkreisvertrag mit uns.
Also ich muss also zu euch zu 50 Hertz gehen oder zu einem anderen Übertragungsnetzbetreiber und sagen, hier, ich möchte Strom handeln, ich möchte einen Bilanzkreis eröffnen, ich will da einen Vertrag mit euch abschließen. Genau. Also da ist man dann auch schon dran gebunden. Und da steht was drin in diesem Vertrag?
In dem Bilanzkreisvertrag steht drin, was die Rechte und Pflichten des einzelnen Lieferanten sind und auch unsere. Mhm. Der regelt zum Beispiel, dass man grundsätzlich erstmal einen Bilanzkreis eröffnen darf, dass wir für die Abrechnung dieses Bilanzkreises zuständig sind, dass der Lieferant dafür zuständig ist, seine Viertelstundenbilanz ausgeglichen zu halten. Da ist zum Beispiel auch der Grundsatz enthalten im Vertrag, dass man seine Prognosen nach bestem Wissen und Gewissen erstellen muss. Das heißt, die Abschätzung, wie viel Strom ich verbrauchen werde in meinem Bilanzkreis, die muss ich nach bestem Wissen und Gewissen tätigen. Und entsprechend muss ich mir auch eine Prognose erstellen, wie viel Strom ich dafür brauche.
Ist das immer eine Person oder ist das eine Firma, der Bilanzkreis? Ist das einer Person zugeordnet?
Das ist in der Regel eine Firma.
Eine Firma, okay. Und da sind wir aber jetzt, wenn da jetzt jemand kommt, zum Vertrag haben will, gehen wir dann zur Schufa und sagen, ja, guck mal, ist denn der seriös und kann man das denn machen? Kann man mit dem Vertrag abschließen? Oder gibt es da erstmal so einen Vertrauensvorschuss?
Also wir prüfen sowas wie Handelsregisterauszug, ob es das Unternehmen tatsächlich gibt. Also zum Beispiel so mal das Unternehmen wird mal gegoogelt oder auf die Internetseite gehen wir. Wir haben ja in der Regel dann auch Kontakt mit den jeweiligen Ansprechpartnern und so kann man das erstmal ganz gut prüfen. Mhm.
Ja. Noch eine blöde Frage, also muss das ein Unternehmen sein, das in Deutschland ansässig ist oder bestenfalls sogar bei uns hier im Netzgebiet in Ostdeutschland und Hamburg oder kann das, keine Ahnung, irgendwo anders sein, in der Welt oder in Europa?
Das Schöne ist, bei Energielieferanten, die sind ja nicht ganz so physisch gebunden wie wir mit unserem Stromnetz, sondern als Lieferant kann ich eigentlich deutschlandweit tätig sein. Und das heißt, die sind auch überregional tätig. Deswegen hast du ja, wenn du zum Beispiel nach einem Stromversorger für dich schaust, auch so super viel Auswahl.
Ja.
Und wenn sich jemand bei uns meldet und einen Bilanzkreisvertrag haben möchte, dann ist es nicht notwendig, dass das unbedingt ein deutsches Unternehmen ist oder der auch hier in der Umgebung irgendwie sein Firmensitz hat.
Also es ist kein europäisches Unternehmen. Ja. Aber jetzt sagen wir mal, irgend so eine Firma auf den Kaimaninseln, würden wir wahrscheinlich eher mal hingucken, ob das so richtig seriös ist.
Ja, genau. Also da würden wir dann schon nochmal genauer prüfen. Und meistens erübrigen sich solche Anfragen dann auch schon, wenn man den Kollegen einmal widerspiegelt, welche regulatorischen Prozesse sie da auch einhalten müssen und was damit verbunden ist.
Weil das ja schon ein bisschen speziell ist, auch in Deutschland und auf dem Strommarkt insbesondere.
Ja, das ist schon speziell, kann man sagen. Also ich glaube, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt an die ganzen Regeln und Fristen, die man da einzuhalten hat. Ich habe aber auch den Eindruck, wenn Leute das erste Mal sehen, dass es schon viel ist.
Dann nehmen sie davon Abstand, einen Bilanzkreis zu gründen.
Das kann einer schlagen, denke ich, ja.
Muss man da was für bezahlen?
Für den Bilanzkreis nicht. Nee. Es gibt eine Ausgabestelle, man hat so eine Art ID für den Bilanzkreis, damit man den identifizieren kann. Und dafür muss man einen kleinen Betrag entrichten an die Stelle, die die Codes vergibt.
Wir managen ja eine ganze Reihe von solchen Bilanzkreisen. Gibt es welche, die sind ganz klein, also die handeln mit relativ wenig Strom. Dann gibt es natürlich auch riesengroße Bilanzkreise mit großen Strommengen. Wie viel von diesen Bilanzkreisen, so Pi mal Daumen, ne, von diesen Bilanzkreisverantwortlichen haben wir denn als wir jetzt 50 Hertz als Übertragungsnetzbetreiber, mit denen wir Verträge haben?
Bilanzkreisverantwortliche sind so knapp unter 800, so zwischen 700, 800 ungefähr. Davon sind nicht unbedingt alle auch als Händler tätig. Mhm. Also, du kannst auch einen Bilanzkreis haben, nur um deine Zählstellen zuzuordnen. Und es gibt dann ungefähr so 2000, 2500 Bilanzkreise.
In unserer Regelzone oder in Deutschland?
In unserer.
Okay. Und dann in den anderen drei Regelzonen der anderen Übertragungsnetzbetreiber, ebenfalls in der wahrscheinlich in der gleichen Größenordnung, vielleicht auch noch mehr oder in einem anderen.
Genau.
Weniger. Also es ist schon eine ganze Menge, die da gemanagt werden muss. Mhm. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Fall. Also angenommen, ich habe das jetzt so einen Bilanzkreis da angemeldet und will mit Strom handeln. Mhm. Habe einen Vertrag mit euch gemacht. So, wie funktioniert denn das jetzt dann im täglichen Doing? Also ich kaufe dann den Strom ein, an der Börse oder auch langfristig irgendwo und habe eben meine Kundenstamm, denen ich den Strom verkaufe. Aber das muss ja eben am Ende irgendwie alles im Gleichgewicht sein. Mhm. Wie oft muss ich euch oder dem Übertragungsnetzbetreiber dann sozusagen eine Meldung oder Prognosen machen über die Strommengen, die man einkauft, die ich einkaufe und die, die ich verkaufe?
Also die späteste Meldung über deine prognostizierten Mengen, die muss am Tag davor stattfinden.
Das ist so ein Fahrplan, der da steht.
Genau, das ist Fahrplan. Das ist eine Zeitreihe im Prinzip, die aufschlüsselt, in welcher Viertelstunde ich wie viel Energie einspeisen oder ausspeisen werde.
Mhm. Alle Viertelstunde?
Alle Viertelstunde, genau. Okay. Wir haben Viertelstunden-Bilanzierungsregime. Und entsprechend sind auch die Daten, die da genutzt werden zur Bilanzierung.
Okay, aber das ist mit der Abgabetermin wahrscheinlich jetzt so wie bei der Diplomarbeit oder so, wo man dann um 12 noch zum Briefkasten läuft und sagt, oh scheiße, ich muss heute noch unbedingt meine Meldung abgeben. Das läuft einigermaßen automatisiert ab.
Es läuft automatisiert ab, aber der Termin ist leider nicht so verschiebbar, sondern der ist schon ziemlich fest. Wenn man da nicht hat, dann ist es schwierig.
Dann wird es schwierig, dann genau. Für alle schwierig wahrscheinlich.
Genau. Und diese Fahrplananmeldung bis spätestens 14:30 am Vortag, die ist verpflichtend.
Bis 14:30, okay.
Genau.
Und wenn da jemand jetzt das nicht schafft und immer in Verzug bleibt mit den Anmeldungen, dann klopft ihr den Bilanzkreisverantwortlichen auf die Finger und sagt, hört mal, so geht das nicht.
Nee, also weil die Fahrpläne, im Prinzip weißt du da ja noch nicht, ob das wirklich, also wenn er nichts anmeldet, dann gehen wir von der Null aus, dass er nichts verbraucht und nichts erzeugt. So. Und im Prinzip wissen wir da ja noch nicht, ob das stimmt. Es gibt ja Bilanzkreise, wo das wahrscheinlich stimmt. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, kannst Bilanzkreise auch einander zuordnen. Das heißt, es muss ja nicht jeder auch mit der Börse irgendwie handeln. Es muss auch nicht jeder direkt mit uns diese Prognosen kommunizieren. Das kannst du auch an Dienstleister abgeben. Mhm. Und da eignet es sich ganz gut, wenn du so ein Dienstleistungskonstrukt hast, dass du deinen Bilanzkreis dem anderen zugeordnet hast. Und dann macht dein Dienstleister sozusagen eine große Fahrplananmeldung auf seinem obersten Bilanzkreis. Und dann ist das alles dort oben aggregiert und dann gibt es eine Fahrplananmeldung. Mhm. Und aus dem Grund wissen wir ja noch nicht genau, wenn es am Tag davor ist, ob das so stimmt oder nicht. Und es gibt dann am Ende eine Bilanzkreisabrechnung, wo wir dann auch die Ist-Zahlen zur Verfügung haben. Und die gleichen wir dann mit den zuvor gemeldeten Mengen ab. Mhm. Und das Saldo, was dort unten übrig bleibt, im besten Falle natürlich keins.
Muss ausgeglichen
aber
werden.
Genau, das wird dann finanziell ausgeglichen.
Jetzt haben wir ja ein Stromsystem, in dem erneuerbare Energien immer größere Rolle spielen. Und zwar nicht eben Wasserkraft und Biomasse. Die sind ja leicht zu handeln. Das kann man gut planen. Aber eben Wind und Sonne. Da sind wir ja ganz stark von Prognosen abhängig und betrifft das die Bilanzkreisverantwortlichen genauso? Also müssen die auch Prognoseinstrumente haben, um ihre sozusagen ihre Einkäufe dann an der Strombörse oder im Stromhandel abwickeln zu können?
Genau, ja, müssen sie. Sie müssen die nicht unbedingt höchstpersönlich selbst vorhalten. Auch da ist es natürlich möglich, dass sie sich das irgendwie beschaffen, einkaufen, die Prognosefähigkeit sozusagen. Aber ja, es gibt eine Verpflichtung zu einer Prognose für die Bilanzkreisverantwortlichen und Lieferanten.
Jetzt hast du es vorhin ja schon gesagt, also das wird abgeglichen. Also die haben eine bestimmte Menge eingekauft, haben das am Vortag gemeldet. Dann kommt die Sekunde der Lieferung oder sagen wir die Viertelstunde der Lieferung. Und wie wird dann festgestellt, der Bilanzkreis hat ja gar nicht genug eingekauft. Da ist ja irgendwie eine Lücke, da ist ja ein Saldo. Wie wird das überprüft? Also sozusagen das soll und das ist in der Buchhaltung.
Im Zweifel ist es ja so, du hast irgendwie, wenn wir bei dem einfachen Lieferantenthema bleiben, der Verbrauchskunden bei sich im Bilanzkreis hat, dann hat der ungefähr eine Abschätzung oder hat er eine Prognose, wie viel seine Kunden verbrauchen werden und dementsprechend beschafft er den Strom. Mhm. Und das ist dann diese Beschaffung als eine Summe, geht die fest ein und unsere Abrechnung, die wissen wir ja schon mit der Fahrplananmeldung. Mhm. Die kann sich ja bis zum Erfüllungszeitpunkt vielleicht nochmal ändern, muss aber auch nicht.
Okay.
Erfüllungszeitpunkt meint immer die jetzige Viertelstunde sozusagen. Und wenn wir dann auch die Messwerte von den Verbräuchen haben, also die Energiemengen erfasst.
Okay, da kommt dann die Physik ins Spiel.
Dann kommt die Physik nämlich ins Spiel, genau. Und das wirst du wahrscheinlich kennen, wenn bei dir zu Hause der Stromzähler abgelesen wird, zum Beispiel. Wenn wir dann die Werte haben, dann wird auch da eine Summe erstellt und die beiden Summen werden übereinander gelegt und der Saldo.
Genau. Und dann sieht man, okay, wenn jetzt einer zu wenig gekauft hat, dann muss er nachzahlen. Das nennt sich dann...
In der Regel schon, muss er in der Regel nachzahlen. Also das System, das Ausgleichsenergiesystem ist so gedacht, dass wer zu wenig Strom beschafft hat oder im Bilanzkreis hat, der kann den dazu kaufen für einen bestimmten Preis. Und wer zu viel Strom hat, der wird den dann verkaufen zu einem bestimmten Preis. Es gibt aber auch Konstellationen, wo das genau umgedreht ist.
Aber es gibt, vermute ich mal, einen finanziellen Anreiz, den Bilanzkreis möglichst ausgeglichen zu haben. Die Ausgleichsenergie, die man kaufen muss, die ist wahrscheinlich viel teurer als die oder hoffentlich teurer als die Energie, die man am Strommarkt kauft.
Ja, in einem gut funktionierenden Ausgleichsenergiesystem sollte das so sein. Genau. Ja.
Kommen wir vom Thema Markt rüber zum Thema Regelenergie. Das hängt ja beides irgendwie miteinander zusammen. Also, wir haben jetzt festgestellt, Bilanzkreise in der Summe haben irgendwie nicht genug Strom gekauft. Also es gibt eine Lücke. Die Verbraucher können nicht ausreichend mit Strom versorgt werden. Und dann kommt die sogenannte Regelenergie zum Einsatz. Und das ist ein mehrstufiger Prozess. Vielleicht fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist so die sogenannte Momentanreserve. Da müsst ihr erstmal gar nichts machen, ne? Was ist das eigentlich?
Genau, die Momentanreserve, das würde ich tatsächlich noch nicht mal als Regelenergie direkt bezeichnen. Das ist eher quasi etwas, was das System direkt kann. Und zwar reagiert die auf die Ableitung der Frequenz. Okay, das ist irgendwie schwierig. Ableitung der Frequenz, ja.
Quasi die Frequenz. Also die Generatoren, die Erzeuger und die Verbraucher hängen zusammen, die schwingen in der gleichen Frequenz, 50 Hertz.
Genau, richtig. Und wenn es da eine Abweichung gibt, dann kann die Abweichung ja schnell sein oder die Abweichung kann langsam sein. Und quasi die Momentanreserve, die reagiert darauf, wie schnell sozusagen diese Abweichung ist.
Abweichungen entstehen eben, wenn zum Beispiel nicht genug Strom eingespeist wird oder...
Genau.
Zu viel Strom eingespeist. Wenn also ein kleines Ungleichgewicht in der Einspeisung und Entnahme da ist.
Genau. Das ist sozusagen das, was in den ersten paar, noch nicht mal Sekunden, sondern eher Millisekunden passiert.
So,
die momentane Reserve ist unter einer Sekunde und die verpuffert sozusagen, die nimmt sozusagen kinetische Energie, also Bewegungsenergie aus den Rotoren und sagt, okay, ich werde etwas langsamer und dann speichere ich diese Bewegungsenergie, die speichere ich in das System ein, um dann sozusagen den Abfall der Frequenz etwas zu dämpfen.
Gut, also die Momentanreserve haben wir geklärt, die macht quasi automatisch, du würdest sagen, das ist noch gar keine Regelenergie.
Genau.
Aber wo und mit welcher Regelenergie kommt ihr sozusagen zum Einsatz? Was ist die erste Stufe, um so ein Saldo dann auszugleichen?
Das erste ist die sogenannte FCR und zwar sind das 3000 Megawatt, die in Europa verteilt sind.
Was heißt FCR?
Und das heißt Frequency Containment Reserve.
Aha.
Und zwar, das wichtige Wort hier ist das C, das Containment. Die versuchen nämlich diesen Frequenzabfall erstmal zu dämpfen und auf irgendeinen Wert zu stabilisieren.
Okay, und da gibt es dann deutschen Namen auch dafür oder ist es immer dieser?
Genau, tatsächlich ist es so, es gibt den deutschen Namen Primärregelreserve.
Ja.
Es gibt sozusagen, die Regelenergie ist ganz viel international. Und deswegen gibt es jetzt sozusagen, hat sich eingebürgert, dass man immer jetzt die englischen Bezeichnungen auch in Deutschland verwendet. Und genau,
aber das ist die primär.
Genau, die Primärregelreserve.
Da jeder von uns Lateinleistungskurs gehabt hat, primär ist gleich das Erste.
Genau, primär ist das Erste. Und die Primärregelreserve, genau, ist das Erste und agiert unmittelbar innerhalb der ersten 30 Sekunden. Das bedeutet, wir haben 3000 Megawatt. Jetzt sagen wir mal, es gibt nicht so ein kleines Schwanken in der Frequenz, sondern zum Beispiel ein größerer Block fällt aus. Dann zum Beispiel in Deutschland fällt zum Beispiel 1000 MW aus.
Kann also ja sein, dass ein richtiger Braunkohleblock.
Genau, ein richtiger Braunkohleblock, der jetzt einfach irgendwie ausfällt, aus welchen Gründen auch immer. Dann erzeugt er ja direkt ein Loch. Die Frequenz würde also langsamer werden. Und dann ist die FCA quasi die erste nach der momentanen Reserve, die versucht, dieses Loch in Anführungszeichen zu stopfen.
Ja.
Aber sozusagen dann auch quasi so, also sie stabilisiert es dann auf einen Wert, der nicht 50 Hertz ist. Das bedeutet, es muss dann nochmal eine zweite Frequenz geben oder eine zweite Regelenergieart, die von, sagen wir jetzt, ist die Frequenz bei 49,9 Hertz. Dann muss sie sozusagen wieder auf 50 Hertz angehoben werden. Und dafür gibt es dann die zweite Regelenergieart.
Bleiben wir nochmal kurz bei der Primärregelenergie. Geht das vollkommen automatisiert oder? Da sitzt du ja nicht Christian Lindemann am Telefon und sagst, hier Kraftwerke jetzt 1000 ausgefallen, wir brauchen mal 1000 aus Frankreich, kannst du da mal hochdrehen? Das geht ja so nicht, ne?
Genau, richtig. Nee, das ist eine gute Frage. Tatsächlich geht das komplett automatisch. Und zwar, es gibt sozusagen einen Marktplatz und da kann man sozusagen darauf bieten, FCA anzubieten. Dieser Marktplatz ist jeden Tag um 8 Uhr und dann macht der ÖNB eine Bezuschlagung und dann sagt der
jeden Tag?
Jeden Tag, genau. Jeden Tag immer um 8 Uhr und dann sagt der ÖNB, okay, das sind jetzt die Kraftwerke, die die FCA machen. Und zwar haben wir dann einfach quasi, wir haben einen Bedarf und wir schauen, welche Kraftwerke können das besonders günstig machen. Und nehmen wir natürlich die günstigsten. Und die günstigsten Kraftwerke, denen teilen wir dann mit. Ihr macht jetzt FCA und dann wissen sie und haben die sozusagen Geräte in ihren Anlagen und das, was die dann technisch machen, dass sie die ganze Zeit die Frequenz messen. Also im viersekündlichen Zeitraster wird dann quasi dieses Frequenzmessgerät die Frequenz messen und sobald die Frequenz von den 50 Hertz irgendwie abweicht, würde sozusagen die Primärregelleistung dagegen arbeiten.
Diese Kraftwerke, die sozusagen die Bezuschlagung bekommen haben, ne?
Exakt.
Könnte es theoretisch passieren, dass welche sagen, boah, heute habe ich gar keine Lust, mein Kraftwerk anzuschmeißen. Macht gar keiner mit bei so einer Ausschreibung.
Haben wir noch nicht gehabt, tatsächlich. Ist halt irgendwie ein attraktiver Marktplatz und bis jetzt haben wir es noch nicht gehabt. Wir würden dann
Sind aber nicht spezielle Kraftwerke, die dafür angeschmissen, sondern das liefern Kraftwerke quasi mit, diese Leistung.
Genau, also es kann zum Beispiel sein, ein thermisches Kraftwerk, das müsste sozusagen laufen, um FCA.
Weil es muss ja schnell gehen.
Es muss ja schnell gehen, genau. Ja. Batterien auf der anderen Seite, mittlerweile machen auch FCA viele Batterien. Die können natürlich auch irgendwie sozusagen in Anführungszeichen ausgeschaltet sein, gerade weder laden noch entladen und dann sozusagen immer kontinuierlich FCA machen, weil die einfach viel schneller sind als das Kraftwerk.
Also thermisches Kraftwerk heißt eben ein Kohlekraftwerk, Braunkohlekraftwerk, Atomkraftwerk. Der Markt ist international, das geht ja nicht nur um Deutschland, ne?
Exakt.
Gaskraftwerke, zählen die auch zu den thermischen oder gehören die nicht dazu?
Ein Gaskraftwerk ist auch ein thermisches Kraftwerk, ist aber sehr atypisch, dass das FCA macht, weil das Gaskraftwerk halt extrem hohe, also das Gaskraftwerk ist ungefähr die teuerste Technologie, die man hat.
Also sind welche, die sowieso laufen, Braunkohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk und wenn die diese Leistung dann liefern, dann dreht sich halt der Generator mal so ein kleines bisschen schneller und erzeugt ein bisschen mehr Strom sozusagen für die Frequenzhaltung.
Genau, wobei die Generatoren quasi alle nicht schneller laufen, sondern tatsächlich ist so die Geschwindigkeit, mit der sich der Generator dreht, die ist genau proportional zur Netzfrequenz. Das bedeutet, alle Generatoren in Europa drehen sich immer alle gleich schnell und das Maß, wie schnell sie sich drehen, ist genau die Netzfrequenz.
Jetzt hast du gesagt, das ist auf einem Markt. Jeden Tag findet da so eine Versteigerung oder eine Ausschreibung statt. Das ist über regelleistung.net ist die Plattform, die da installiert wurde. Das ist aber eben kein rein deutscher Markt, da können sich auch im Ausland welche dran beteiligen. Nur im Benachbarten oder kann da, keine Ahnung, jemand aus Süditalien sich dran beteiligen oder aus Norwegen? Und das ist wahrscheinlich schwierig, schon wegen der Leitungen, ne?
Ja. Tatsächlich haben wir eine sogenannte FCA-Kooperation. Das ist eine freiwillige Kooperation, die wir haben. Und da sind alle Länder quasi drum, quasi das Deutschland plus alle quasi Länder um Deutschland drumherum. Und da ist dann quasi ein gemeinsamer Markt. Das bedeutet, die französischen Kernkraftwerke, wenn die zum Beispiel besonders günstig anbieten können, dann würde diese Energie quasi auch irgendwie in ein anderes Land exportiert werden können. Wenn zum Beispiel dann in Belgien die FCA eher teurer wird, würde sozusagen in Belgien weniger FCA vorgehalten werden müssen. Und das kommt dann stattdessen quasi aus französischen Kernkraftwerken.
Also es sind dann eben die Nachbarländer, Frankreich, Belgien, Schweiz, glaube ich auch. Ne?
Schweiz ist auch dabei.
Auch mit dabei, ja, genau. Wo die zur EU gehören, aber zum Stromverbund, genau. Netz gehören sie mit dazu. Österreich wahrscheinlich wegen der Wasserkraft, auch im umgekehrten Fall. Was macht man, wenn jetzt plötzlich ein Überschuss da, also Saldo ist nicht negativ, sondern positiv. Da muss ja Strom rausgenommen werden aus dem System. Also die Frequenz ist zu hoch, ist genau. Über 50. Was macht man da?
Naja, dann wird einfach der Verbrauch erhöht. Das können die Kraftwerke dann auch.
Okay.
Genau.
Und welche Rolle spielen zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke? Jetzt sind wir in Österreich oder in der Schweiz.
Die machen auch FCA. Die machen auch an den Regel-NI-Pumpspeicherkraftwerke. Das ist halt eine sehr schnelle Technologie. Die spielen bei den Regelenergien natürlich irgendwie auch eine große Rolle. Okay. Einfach weil man, Regelenergie ist halt schnell. Wir wollen schnell was haben und Pumpspeicherkraftwerke sind einfach sehr, sehr, sehr schnell. Okay.
Also und da stehen, was sagtest du, 3000 Megawatt stehen quasi zur Verfügung.
Genau.
Bis zu 3000 Megawatt.
In ganz Europa verteilt. Die FCA-Kooperation selber hat ungefähr die Hälfte, also 1500 MW.
Gut. Das sind diese 30 Sekunden. Wenn die nächste Stufe ist, dann die Sekundärleistung. Ne?
Genau.
Sekundär. Da gibt es wahrscheinlich auch so einen schönen englischen Ausdruck dafür.
Genau. Der heißt AFRR. Das A heißt automatisch. Und F steht für Frequenz. Und dann stehen die beiden R's dafür, dass sie die Frequenz wiederherstellen. Ich hatte eben gesagt, die Primärregelleistung stabilisiert die Frequenz auf einen Wert, der unabhängig von 50 Hertz ist, zum Beispiel auf 49,9 Hertz. Und dann braucht man nochmal zusätzliche Energie, um wieder auf die 50 Hertz zu kommen. Mhm. Und das macht dann genau die SRL. Und das funktioniert so, wir hatten ja eben gesagt, die PRL, die ist in ganz Europa verteilt und misst sozusagen die ganze Zeit die Frequenz. Und je nachdem, wie die Frequenz dann ist, wird sozusagen Energie eingespeist oder ausgespeichert. Bei der SRL ist es ein bisschen anders, und zwar hat man Europa in so Zonen verteilt. Das sind sogenannte Kontrollblöcke. Man kann jetzt einfach mal sagen, jedes Land ist eine Zone. Mhm. Und es wird die ganze Zeit gemessen, wie eigentlich die Summe aus Einspeisung und Last in einer Zone ist. Erinnern wir uns an das Beispiel von eben.
Wo wird das denn gemessen? An den Umspannwerken? An jedem so?
Genau, wir messen, das wird ja auf einem sogenannten Randintegral gemessen. Quasi, das sind die Kuppelleitungen ins Ausland.
Okay.
Auf den Kuppelleitungen im Ausland, da gibt es einen Fahrplan. Der Fahrplan sagt zum Beispiel 1000 MW. Und die Messung, die zeigt aber an, dass da nur 800 MW sind. Also kann man davon ausgehen, dass gerade in Deutschland 200 MW fehlen. Mhm. Und jetzt bei dem Ausfall mit dem Kraftwerk, mit dem Braunkohlekraftwerk in Deutschland, was wir eben hatten, die 800 MW, das würde also direkt auffallen, dass es in Deutschland einen Fehler gibt. Und dann würde die SRL 800 MW in Deutschland zusätzlich aktivieren. Und zwar gibt es da eine Softwarekomponente, die Leistungsfrequenzregler heißt. Und die sagt dann, ah ja, das sind die Kraftwerke, die bezuschlagt worden sind. Ah, die haben die Kosten. Ah, und das sind nämlich wieder die günstigsten Kraftwerke, um 800 MW auszugleichen. Und dann laufen sozusagen ganz automatisch Prozesse ab, dass diese Software die Kraftwerke in Anführungszeichen anruft und sagt, bitte jetzt mehr Energie produzieren.
Und über welchen Zeitraum reden wir da bei dieser Sekundärleistung?
Genau, die Sekundärregelleistung, die da gibt es den Begriff der Full Activation Time, um sozusagen ein bisschen Fachbegriff
Dropping ja, zu machen. Ja, ein bisschen Dropping muss schon sein.
genau, die in 5 Minuten. Das bedeutet, okay. Die ist in 5 Minuten voll da. Mhm. Und die Größe, die wir haben, ist, oder die Menge, die wir in Deutschland haben, ist 2000 Megawatt.
Bedeutet, in Deutschland?
Genau.
Da kommen die anderen Länder noch dazu.
Genau, deswegen, wir haben irgendwie Faktor 5 bis 6 Mal mehr SRL zur Verfügung als PRL.
Okay. Und das ist dann sozusagen die zweite Eskalationsstufe. Die wird aber nicht immer, die ist nicht immer nötig, ne?
Nur die läuft die ganze Zeit kontinuierlich mit, weil es gibt immer eine Abweichung. Dass sozusagen es genau keine Abweichung gibt, das ist sehr, sehr, sehr selten.
Okay. So, und dann gibt es noch eine dritte Stufe, ne?
Genau, das ist dann die Tertiärregelung,
ja.
Beziehungsweise auf Englisch die MFRR. Und man sieht, der einzige Unterschied ist das A zu dem M. Und zwar ist das dann, das M steht für Manual. Das bedeutet, das ist eine Regelreserveart, die nicht automatisch eingesetzt wird, sondern die manuell eingesetzt wird. Das bedeutet, die Operatoren in den
Leitwarten.
In den Leitwarten, die sehen auch, okay, wenn ein sehr starkes Frequenzereignis ist, dann haben sie sozusagen noch so einen Booster und den würden sie dann aktivieren. Und das ist genau die MRL. Die
kommen nach welcher Zeit dann?
Die kommen nach 15 Minuten.
Auch schon relativ bald dann.
Die kommt auch relativ bald, ja. 15 Minuten ist schnell, bestimmt.
Okay.
Also das, was wir gerade gesagt haben, die PRL, die Sekundärregelleistung und die Tertiärregelung, das sind marktlich beschaffte Prozesse. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch, wir haben noch Notreserveverträge zum Beispiel mit dem Ausland, wenn man sich als ÜNB untereinander hilft.
Ja, das ist sozusagen der Status quo, wie das momentan geregelt wird. Und wir haben ja eben im System auch noch eine ganze Reihe von thermischen Kraftwerken. Also wir haben in Deutschland noch Steinkohlekraftwerke, wir haben noch Braunkohlekraftwerke. Kohleausstieg ist aber avisiert. Im Ausland haben wir noch andere Kraftwerke, in Frankreich eben viele Atomkraftwerke. Was kommen denn da auf uns für Herausforderungen zu, wenn eben diese automatische Lieferung eben über Kraftwerke dann nicht mehr in dem Umfang da ist, wie das noch zurzeit der Fall ist?
Ja, ich glaube, es gibt irgendwie zwei wesentliche Herausforderungen. Das erste ist, ich meine, wir bauen ein System, was auf erneuerbaren Energien basiert. Also wir haben ganz viel Wind, wir haben ganz viel Sonne im System und die haben alle einen Prognosefehler. Das war da, wo ihr eben ja schon drüber gesprochen habt. Und man kann sich vorstellen, desto mehr der Erneuerbaren ich baue, desto größer wird der Prognosefehler. Mhm. Und die Regelreserve ist genau dafür da, diesen Prognosefehler auszugleichen. Das bedeutet, ich habe jetzt keine Glaskugel, aber möglicherweise wird der Regelreservebedarf steigen. Und da muss man überlegen, wie schafft man das, dass die Kosten nicht explodieren. Mhm. Das wäre für mich der erste Punkt. Können wir gleich noch ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Und der zweite Punkt, der kommt aus der Photovoltaik, beziehungsweise aus den Rampen der Photovoltaik. Vielleicht mal ganz kurz einen Schritt zurück. 2015 gab es eine riesengroße Sonnenfinsternis. Ja. Ich erinnere mich da noch sehr gut dran, weil ich ja gerade bei 50 Hertz neu angefangen habe. Und dann waren alle sozusagen, haben ganz viele Analysen gemacht, um zu schauen, ob denn diese Sonnenfinsternis, weil die so steile Gradienten hat, ob die denn beherrschbar ist. Wir haben alle am Ende alles beherrschbar. Wir haben irgendwie, also ein riesengroßes Ereignis tatsächlich. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, ich kann mich auch noch total gut dran erinnern, ja.
So eine Rampe ist halt, es geht eben bei der Photovoltaik, wenn die Sonne in ganz Deutschland scheint, dann geht es halt mit der Erzeugung sehr, sehr schnell, sehr steil nach oben. Und wenn plötzlich so schnell eine Erzeugung hochfährt, gerät das gesamte System natürlich unter Druck.
Genau, so ist es. Und um das sozusagen so ein bisschen anfassbar zu machen, was wir sozusagen 2030 erwarten, also wieder um so ein bisschen irgendwie Zahlendropping zu machen, dieser Gradient, den wir hatten in 2015, der war in der Größenordnung von 13 Gigawatt in einer Stunde. Mhm. Quasi die Erzeugung hat sich quasi, als die Sonne wieder gekommen ist, hat sie sich um 13 Gigawatt pro Stunde geändert. Und das, was wir jetzt für 2030 prognostizieren, ist jetzt nicht irgendwie irgendwann eine Sonnenfinsternis.
Ohne Sonnenfinsternis.
Ohne Sonnenfinsternis, an einem regulären Junitag, wo schönes Wetter ist, da sind wir bei 13 Gigawatt pro Viertelstunde. Mhm. Das bedeutet, man sieht sozusagen, wir haben mehr als das, was wir 2015 hatten, jetzt 2030 wahrscheinlich relativ häufig. Und das ist etwas, das kriegt man in den Griff. Nur da muss man sich irgendwie mit auseinandersetzen. Und vielleicht nochmal, um das so ein bisschen plakativ zu machen, man stellt sich das einfach vor, ich habe so eine Waage und die Frequenz ist ja quasi die Abweichung zwischen Erzeugung und Last. Mhm. Und das ist nämlich auf die Erzeugung einmal die Photovoltaik mit dieser typischen Glockenkurve. Und eigentlich würde ich ja überhaupt über das Thema nicht sprechen, wenn quasi die Nachfrage auch eine Glockenkurve wäre. Weil dann wäre die Waage ja total perfekt ausgewogen.
Die ist leider quasi eine Linie, ne?
Ja, die ist so
oder
eine Stufe.
Delle sogar.
So eine Stufe ist die Nachfrage. Und dann, wenn man dann die Stufe quasi mit dieser Rampe quasi auf die Waagschale legt, dann sieht man, dass die Waagschale die ganze Zeit am Zittern ist. Und zwar ziemlich stark am Zittern. Und das müsste dann mit Regelenergie abgefahren werden. Und das ist etwas, was irgendwie nicht schön ist. Und deswegen muss man überlegen, wie man damit umgehen kann. Aber da gibt es Konzepte. Man könnte ja zum Beispiel sagen, dass die Erzeugung quasi oder die Nachfrage, dass die vielleicht auch ein bisschen verrammt werden muss. Und es gibt noch verschiedene andere Maßnahmen. Von daher, ich bin da optimistisch, dass wir das sozusagen alles hinbekommen. Aber das ist sozusagen ein Thema, wenn wir jetzt nichts machen würden, dann werdet uns das wahrscheinlich im Jahr 2030 beschäftigen.
Jetzt mal bezogen, Vivian, auf die Bilanzkreisverantwortlichen. Ist das ein Thema, das die auch beschäftigt? Denn die Prognosen sind ja auch deren Daily Business. Beschäftigen die sich auch ganz stark damit, dass man zukünftig es vielleicht schwerer wird, die Erzeugung zu prognostizieren, denn wenn der Anteil, sagen wir mal, an Photovoltaik so groß ist und da haben wir irgendwie in halb Deutschland einen Frühnebel, der sich bis halb zwölf irgendwie hält, dann weicht eben die tatsächliche Erzeugung von der Prognose natürlich irgendwie ab, ne? Und das hat natürlich auch Auswirkungen wahrscheinlich auf das Handelsverhalten der Bilanzkreisverantwortlichen. Ist das ein Thema, das bei euch sozusagen in euren Kreisen auch thematisiert wird?
Also grundsätzlich ist die Fluktuation halt bei Erneuerbaren schon ein Thema. Also dass es halt schwierig ist, mit diesen schnellen Veränderungen umzugehen. Aber ich habe den Eindruck, dass es schon wesentlich besser geworden ist. Die Prognosen werden wesentlich häufiger aktualisiert als noch vor ein paar Jahren. Mhm. Auch die Wetterdatenprognosen, also du brauchst ja für deine Erzeugungsprognose auch irgendwie eine Wettervorhersage sozusagen. Da habe ich den Eindruck, dass die auch besser geworden sind und vor allen Dingen die Lieferanten prognostizieren kontinuierlicher. Ne? Mhm. Also die machen das halt nicht nur einmal am Vortag oder vielleicht manchmal noch eine Woche vorher sogar nur, sondern das wird halt wirklich jede Viertelstunde aktualisiert und das müssen sie auch machen. Mhm.
Aber es gibt nicht so eine Tendenz, dass die Bilanzkreise sozusagen tendenziell immer unausgeglichener sind, weil es eben schwieriger wird.
Das kann ich so pauschal, glaube ich, schwer sagen. Genau, es kommt auch ein Stück weit auf die Verteilung im Portfolio drauf an oder was man überhaupt für ein Portfolio hat.
Am Ende müsstet ihr das ja auch merken. Ist denn immer mehr Regelenergieeinsatz erforderlich durch den Ausbau der Erneuerbaren?
Nee, tatsächlich ist das aktuell nicht der Fall.
Mhm. Sondern ist ja relativ stabil.
Ja, da gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, wo das herkommt. Ja, genau. Aber eine ist ja mit Sicherheit, dass die Prognosequalität auch besser wird.
Mhm. Okay. Also du hast schon mal jetzt auf das Jahr 2030 geguckt, wo man da bestimmte Maßnahmen ergreifen muss, technischer Art, aber auch marktlicher Art wahrscheinlich.
Das, was wir aktuell machen, ist, dass wir versuchen, ich hatte ja gesagt, der Marktplatz wird wahrscheinlich größer werden. Wir werden sozusagen, wenn jetzt irgendwie Wind und PV kommt, wahrscheinlich irgendwie mehr Regelleistung brauchen. Und dann muss man sozusagen irgendwie darauf achten, dass der Marktplatz groß genug ist, dass sozusagen die Preise für den Netzkunden akzeptabel sind. Und da ist halt eine Maßnahme zum Beispiel, dass man internationale Kooperationen stärker ausbaut. Mhm. Weil wenn bei uns ein Bedarf ist, dann bedeutet das ja nicht zwangsläufig, dass in Frankreich auch ein hoher Bedarf ist. Mhm. Und dann kann man das sozusagen gegenseitig ausnivellieren. Aus meiner Sicht eine ganz schlaue Idee. Die andere Maßnahme ist, naja, wenn jetzt so viele Wind- und Photovoltaikanlagen in den Markt reinkommen, dann lass uns doch versuchen, dass die auch Regelreserve mit anbieten können. Das ist aber für die manchmal gar nicht so einfach, weil wir hohe Anforderungen haben. Deswegen sind wir sozusagen im kontinuierlichen Austausch, wo wir sozusagen vielleicht auch die Anforderungen etwas ändern können, um das sozusagen Wind- und Photovoltaikanlagen dann am Ende am Ausgleich mit unterstützen können. Mhm. Und dann hätte ich gesagt, dann haben wir sozusagen, selbst wenn dieses Szenario eintritt, dass wir mehr brauchen, sind wir gut gerüstet.
Das ist natürlich sehr tricky, ne? Weil bei Wind und Sonne könnt ihr ja nicht schlecht sagen, ja, wir brauchen übermorgen oder wir brauchen verlässlich Regelenergie. Aber wenn der Wind nicht weht, kann die Windkraftanlage eben diese Regelenergie nicht liefern, die gebraucht wird. Also das ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung, als Regelenergie bei konventionellen Kraftwerken anzufordern.
Absolut. Absolut. Da ist es allerdings so, das zählt Masse. Also wenn man sich zum Beispiel versucht, eine einzelne Photovoltaikanlage, die zu prognostizieren, also mein Verständnis ist, das ist Horror. Man weiß halt einfach nicht, wie die Wolken ziehen. Aber wenn ich fünf habe, an fünf verschiedenen Standorten, dann ist das schon viel einfacher. Von daher hätte ich gesagt, wahrscheinlich muss man bei der Regelleistung auch sagen, okay, es geht nicht um die eine Anlage, sondern es geht um das Portfolio. Und da musst du dann sozusagen mit deinem Portfolio, wenn das dann eine Gruppe, mit deiner Regelleistungsgruppe, musst du dann Qualitätsanforderungen erzielen und das. Das bin ich zuversichtlich, dass sie das hinbekommen.
Das Ganze funktioniert aber, wenn ich das richtig verstehe, nur in einem europäischen Stromverbundnetz.
Das können wir auch in Deutschland alleine machen, aber es ist aus meiner Sicht immer schlauer quasi, wenn man irgendwie versucht, Vergleichmäßigungseffekte aus den anderen Ländern mitzunehmen.
Hat ein bisschen was mit Schwarmintelligenz irgendwie zu tun, also vielleicht ein bisschen philosophisch daneben gegriffen.
Vielleicht, ja, keine Ahnung.
Jetzt sind wir im theologischen.
Schon, oder? Im Bilanzkreis ist das so, dass man sich gegenseitig sozusagen da irgendwie ausgleicht. Die Ungenauigkeit bei der einen Prognose kann die Ungenauigkeit bei der anderen Prognose schon kompensieren.
Ja, also das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Das hat was mit Karma zu tun. Es gleicht sich am Ende alles auf wunderbare Weise aus. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen und diese wirklich tiefen fachlichen Einblicke, warum unser Stromsystem immer ausgeglichen sein muss, wie die berühmten kommunizierenden Röhren. Und wie hier Markt und Physik in jeder Sekunde oder gar Millisekunde wie durch ein Wunder ineinandergreifen. In der nächsten Folge Strom zum Anfassen geht es um ein ähnliches Thema. Was tun, wenn die Regelenergie eben nicht mehr ausreicht? Welche Reserven gibt es dann noch im System? ist vielleicht doch irgendwo heimlich Strom gespeichert. Wir wissen es nicht. Lasst euch überraschen. Bis dahin, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.